Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Süßer die Glocken nie klingen, liebe Hörsaalgemeinde. Katja Weber sagt herzlich willkommen. Zuckerguss all over, das beklagt unser heutiger Redner. Das, was die Stadttheater den Kindern und Jugendlichen in der Adventszeit anbieten, ist verlogen oder reaktionär oder kommt nur aus wirtschaftlichen Überlegungen auf den Spielplan. Und nicht selten kommen alle drei dieser unguten Gründe zusammen.
Marketing eines kulturellen Phänomens, die Erfindung des Weihnachtsmärchens. Weihnachten 2014. Die Stadt- und Staatstheater in Deutschland spielen noch immer Peterchens Mondfahrt. In Stendal, in Rudolstadt, in Detmold, in Baden-Baden, in Paderborn und so weiter und so fort.
Merry Christmas!
Die Märchenoper lebt als Gegenentwurf zur modernen Gesellschaft. Und jetzt kommt der Satz: Nur eines war schade, dass ich dieses Stück nicht als Kind erleben durfte.
Schluchzt ein Theaterkritiker. Und er wird hier zitiert von Professor Wolfgang Schneider, Kulturwissenschaftler an der Universität Hildesheim, in seinem Vortrag mit dem schön Plemplem-Titel »Eine Mu, eine Mäh, seit 100 Jahren Täterretetä, das Weihnachtsmärchen als Phänomen zwischen Kultur und Politik«. Gehalten hat er diesen Vortrag schon vor einem Jahr am 17. Dezember 2014 als Weihnachtsvorlesung an seiner Universität. Aber die Idee, insbesondere und manchmal sogar nur in der Weihnachtszeit auch Kindern und Jugendlichen Vorführungen im Stadttheater anzubieten, die gibt's natürlich immer noch. Kein Wunder, sie ist ja auch schon ziemlich alt und ziemlich gut etabliert. Auf den Spielplänen finden sich dabei viele alte Stoffe, viel Märchenhaftes. Das muss an sich ja auch nicht schlimm sein, ist immer eine Inszenierungsfrage, aber Wolfgang Schneider wundert sich schon, was die Erwachsenen damit eigentlich erzählen wollen. Vielleicht ihre Projektion von heiler Welt? Bevor Schneider in der Gegenwart ankommt, beschreibt er seinen Studierenden und uns, wie das mit dem Weihnachtsspielbetrieb eigentlich angefangen hat, im 19. Jahrhundert, als Geschäftsidee, um die im Dezember dann doch ziemlich leeren Zuschauerränge zu füllen. Das, was damals gezeigt wurde, ist für unsere Augen und Ohren reaktionär, also aus dem Werkzeugkasten der schwarzen Pädagogik, und es sollte die Kinder zu Untertanen abrichten. Aber einige dieser Weihnachtsspiele und ihrer Versatzstücke konnten sich bis heute erhalten. Schneiders Vortrag zeigt gut, wie Wirklichkeit auch im Theater verfertigt wird. Und dass Theaterpolitik ein spannendes Feld ist, das uns viel über uns selbst erzählt, wenn man es entsprechend beforscht und zum Reden bringt. Wolfgang Schneider macht genau das. Er ist studierter Literaturwissenschaftler, hat einige Zeit zur Jugendliteratur gearbeitet und beschäftigt sich an der Universität Hildesheim nun schwerpunktmäßig mit Literatur- und Theaterpolitik. Und mit der stimmt er, das werden wir gleich noch ausführlich hören, nicht immer überein.
Und so sicher das Weihnachtsfest, seine Weihnachtsbäume, so sicher und unvermeidlich brachte es auch eine Görnersche Weihnachtskomödie, die zu Lust und Frommen der Kleinen und Großen ihren Weg von Hamburg und gewöhnlich dem Krollschen Theater in Berlin zu den sämtlichen Stadttheatern bis hinab zu dem Musentempel von Kyritz an der Knatter nahm. Was ein Rezensent im Braunschweiger Tageblatt vom 11. April 1884 formulierte, beschreibt eine Erscheinungsform des Theaters, die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die Praxis der darstellenden Künste bestimmen sollte. Da die Spielzeit um Weihnachten zuvor stets durch einen erheblichen Rückgang der Zuschauerzahlen gekennzeichnet war, führten die Theaterdirektionen aus ökonomischem Interesse besondere Kindervorstellungen ein. Der Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter Karl August Görner erschließt eine Marktlücke, in die eine Vielzahl dilettierender Autoren hineinstößt. Seine Märchenadaptionen 1855-56 als Kinderkomödien in einer sechsbändigen Ausgabe erschienen, waren eine Synthese des didaktisch-aufklärerischen Sozialisationsdrama und der für damaliges Kindertheater üblichen Kinderpantomime. Immer mehr diente das Märchen aber nur noch als Vorwand für imposante Inszenierungen. Und obwohl sich ständig Kritiker gegen die bereits an der Geschichte der Jugendliteratur explizierten herrschenden Auffassung, dass die Manifestation kinderspezifischer Kultur dem Primat der Belehrung zu unterstehen habe, wandten und andere sich gegen die skrupellosen Märchenbearbeitungen mit der Verselbstständigung der artistischen Mittel wehrten, stehen bis in unsere Tage sogenannte Weihnachtsmärchen auf den Spielplänen der Theater. Erstens, für Kaiser, Gott und Vaterland Schulpolitik als Gesinnungspolitik. Fürchte Gott und Ehre König bildete bis ins 20. Jahrhundert hinein oberste Maxime einer preußischen Nationalerziehung. Autoritativ soll das Kind vermittelt über eine religiöse Erziehung zu einem treuen Untertan erzogen werden. Gehorsam wird das oberste Prinzip. Die Verbindung von Thron und Altar, die Inanspruchnahme der Religion als Legitimationsideologie und die Übertragung der autoritären Binnenstruktur der Familien auf die Staatsordnung bleiben die Merkmale der Schulpolitik, die allen Liberalisierungstendenzen widerstrebt. Dementsprechend gilt es nicht nur, die Schüler unmündig zu halten, sondern auch die Lehrer. Den Unruhen in der Lehrerschaft, die sich vor allen Dingen gegen die kirchliche Oberaufsicht wandte, versuchte die Kultusbürokratie entgegenzusteuern. Unmittelbar vor der Revolution 1848 formulierte sie das Schlagwort, dass es nicht gelte, Bildung zu vermitteln, sondern Gesinnung. Sie setzte sich zum Ziel, ich zitiere, die Kirche und ihre Organe zu einer gesteigerten Tätigkeit in Beziehung auf das Volksschulwesen anzuregen und wesentlich dahin zu wirken, dass die Schullehrer zu der Einsicht gelangen, wie unzuträglich die Trennung der Volksschule von der Kirche wirkt und wie sehr es im Interesse ihrer amtlichen Stellung und Aufgabe liegt, in Übereinstimmung mit den Ortsfachern zu wirken. Obwohl die Lehrerschaft seit 1820 ständig auf politisch unzuverlässige Elemente überprüft wurde, schlug der Versuch fehl, eine Politisierung zu verbinden. Im Februar 1849 machte König Friedrich Wilhelm IV. Die Lehrer direkt verantwortlich für die revolutionären Ereignisse von 1848. Ich zitiere: All das Elend, das in verflossenen Jahren über Preußen hineingebrochen ist, ihre, einzig ihre Schuld, die Schuld der Afterbildung, der irreligiösen Menschenweisheit, die sie als echte Weisheit verbreiten, mit der sie den Glauben und die Treue im Gemüte meiner Untertanen ausgerottet und deren Herzen von mir abgewandt haben. Zitat Ende. Um für die Zukunft jegliche Positionierung des Unterrichts auszuschließen, wurde eine vollständige Reglementierung der Lehrerausbildung und des Unterrichts verfügt. Wenn auch die regulative durch das 1872 vom preußischen Kulturminister erlassene Schulaufsichtsgesetz abgelöst wurden, das die Trennung von Schule und Kirche proklamierte, blieb dennoch die kirchliche Oberaufsicht faktisch erhalten. Wie Bismarck in der parlamentarischen Diskussion formulierte, galt selbstverständlich, Zitat, dass die Interessen ihrer Kirche Schutz finden unter einer evangelischen Dynastie. Denn mit dem Aufstieg der Sozialdemokratie hatte der christliche Gesinnungsunterricht eine zusätzliche Immunisierungsfunktion zu erfüllen. Er wollte Abwehrkräfte gegen die rote Gefahr mobilisieren und von nun an stand die Bekämpfung der sozialistischen Idee im Mittelpunkt. Wilhelm II. Selbst ließ am 1. Mai 1889 durch seinen Kanzler Bismarck folgende allerhöchste Order verkünden, die in ihrer spezifischen Aufgabenstellung die Leitlinien preußischer Kulturpolitik und zugleich ihre ungebrochene Kontinuität bis zum Ende der Epoche formulierte. Ich zitiere: Schon längere Zeit hat mich der Gedanke beschäftigt, die Schule in ihrer einzelnen Abstufung nutzbar zu machen, um der Ausbreitung sozialistischer und kommunistischer Ideen entgegenzuwirken. In erster Linie wird die Schule durch die Pflege der Gottesfurcht und der Liebe zum Vaterlande die Grundlage für eine gesunde Auffassung auch der staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu legen haben. Auch ich kann mich der Erkenntnis nicht verschließen, dass in einer Zeit, in welcher die sozialdemokratischen Irrtümer, also nicht heute, sondern damals im 19. Jahrhundert, und Entstellungen mit vermehrtem Eifer verbreitet werden, die Schule zur Förderung der Erkenntnis dessen werden, was war, was wirklich und was in der Welt möglich ist, erhöhte Anstrengungen zu machen hat. Sie muss bestrebt sein, schon der Jugend die Überzeugung zu verschaffen, dass die Lehrer der Sozialdemokratie nicht nur den göttlichen Geboten und der christlichen Sittenlehre widersprechen, sondern in der Wirklichkeit unausführbar und in ihren Konsequenzen dem Einzelnen und dem Ganzen gleich verderblich sind. Zweitens. Entbehre gern, was du nicht hast, Märchen und Theater als moralische Anstalt. Neben der nationalchauvinistischen Tendenz, die insbesondere im Geschichtsunterricht sich manifestiert hat, steht im Gesinnungsunterricht die religiös-sittliche Erziehung im Mittelpunkt der Lehrprogramme. Neben Katechismus, Bibel und Gesangbuch wurde das Märchen als Unterrichtsgegenstand entdeckt. Nach 1848 ist das erzählte Märchen weitgehend außer Gebrauch. Nachdem es in den Befreiungskriegen als Dokumente einer nationalen Kultur von den Brüdern Grimm archiviert und schriftlich fixiert worden war, wird die dialektische Wechselbeziehung zwischen Wirklichkeit und Wunder auseinandergerissen. Denn da sich in den Volkserzählungen die patriarchalischen Strukturen überkommener Gesellschaftsformationen spiegeln, lässt sich ihre ursprünglich soziale Funktion als Form, in der eine subversive unterdrückten Moral in der List und im Sieg der Schwachen, der Unterprivilegierten zum Ausdruck kommt, nicht mehr wahren. Mit dem Verlust seiner sozialen Konkretion wird das Märchen in der Kinderlektüre anthropologisiert. Aber in der Identifikation mit dem Schwachen reproduziert sich die eigene kindliche Schwäche gegenüber den Erwachsenen. Insofern kann das Kind in jeder Hinsicht das Märchen als didaktisches Material nutzen. In den listigen Erfindungen der Volkserzählungen kann es in der Übernahme von deren schöpferischer Kraft, der sozialen Fantasie, lernen, über seine Wirklichkeit zu verfügen. In dieser Funktion kann sich das Märchen aber ganz und gar nicht in einer Zeit entwickeln, die, wie ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den deutschen Territorien auf allen gesellschaftlichen Gebieten von der Reaktion geprägt wird. Indem das Märchen in der spezifischen Behandlung auf eine moralische Erzählung reduziert wird, in der die Momente der Fantasie zugunsten des Lehrwerts eliminiert werden, kann es allein ein kompensatorisches Potenzial entfalten. In dieser Funktion geht das Märchen als stoffliche Grundlage in die Komödie für Kinder ein. Der entscheidende Moment, an dem die didaktische Struktur des Spiels anknüpft, ist das Gut- und Böse-Prinzip des Märchens, in dem sich ursprünglich die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit artikulierte. Mit der Bindung um die religiös-sittliche Erziehung, wie sie Friedrich Wilhelm IV. Proklamierte, transformiert sich die gesellschaftliche Forderung in einer der göttlichen Gerechtigkeit, die sich mit dem Thron verbindet. Spiele der Aufklärung und Komödien für Kinder unterscheiden sich daher nicht nur in ihrem unterschiedlichen didaktischen Material, auch durch das Sozialisationskonzept. Gehend in das Spiel, das auf dem Höhepunkt der bürgerlichen Emanzipationsbewegung entsteht, die fortschrittlichen Ziele des aufstrebenden Bürgertums ein, so findet sich in der Komödie für Kinder ein obrigkeitsstaatliches Erziehungskonzept, das in seiner autoritären Satzung allein Gehorsam zu Gott und Eltern und damit dem Staat, dem Regenten gegenüber lehrt. Genieße, was dir Gott beschieden, entbehre gern, was du nicht hast. Ein jeder Stand hat seinen Frieden, ein jeder Stand hat seine Last. Heißt es in der Schlussapotheose von Die Geschichte vom Rosenjulal, das gern Königin wollte sein, aus dem Jahre 1855. Und ich kann es deshalb nur zitieren, weil es meine Großmutter in den 50er und 60er Jahren auch als einer der vielen Sprüche drauf hatte, wann immer es passte. Das war übrigens in dieser Zeit die Chance für jenen Karl August Görner, Schauspieler, Intendant und Autor zahlreicher Lustspiele und Kinderkomödien. Nach dem Schauspielunterricht erhielt er 1822 ein Engagement nach Stettin. Bereits 2 Jahre später war er Direktor des Hoftheaters in Köthen. Ab 1827 arbeitete Görner sich vom ersten Charakterschauspieler zum Oberregisseur und Direktor des Strelitzer Theaters empor. Nach Gastspielen in Breslau, Hamburg und Dresden und nach der Schließung des Strelitzer Theaters in den Revolutionswirren 1848 wechselte er 1855 zum Friedrich-Wilhelm-Städtischen Theater nach Berlin. In dieser Zeit entstanden seine dramatischen Produktionen mit insgesamt 160 Komödien für Erwachsene, die zum Teil hohe Aufführungsziffern nachweisen können. 1857 siedelte er nach Hamburg über und nahm abwechselnd zwischen Stadt- und Thalia-Theater verschiedene Funktionen wahr, bis er 1869 zum Oberregisseur und wichtigsten Autor des Thalia-Theaters avancierte. Von diesem Zeitpunkt an widmete er sich ausschließlich den Vorstellungen für Kinder, schrieb Märchen zu Kinderkomödien um und entwickelte die bis ins 20. Jahrhundert reichende Aufführungspraxis des Weihnachtsmärchens. Die anschauliche Formel, auf die Görner die didaktische Tendenz des Rosenjulal mit der moralischen Sentenz bringt und derart die Aussage seines Stückes zusammenfasst, macht nicht nur die grundlegende Haltung, die sich in der Form eines sozialen Lernprozesses des Rosenjulal konstituiert, in ihrem dramaturgischen Traditionsbezug kenntlich, sondern verdeutlicht, dass zugleich die ideologischen Implikate, die die Form des Spiels der Aufklärung transportieren, übernommen werden. Parallelen zur Entwicklung der Jugendliteratur, ihr Rückgriff auf die Position der Frühaufklärung, wie sie in besonders exponierter Weise sich in der Moralpädagogik Gellerts formulierten, sind evident. Kurz zum Inhalt des Klassikers der Kinderkomödie. Rosenjulal, ein junges und schönes Bauernmädel, träumt vom sozialen Aufstieg. Als die Königin zufällig vor dem Hofe ihres Bruders Station macht, bewundert sie deren schöne Kleider. Sie möchte gerne Königin werden. Diese hingegen, alt und siech, möchte gerne so jung wie ein Bauernmädel sein. Eine Fee erfüllt beiden ihre Wünsche, wobei sie allerdings nur die äußere Form, das Aussehen miteinander vertauschen, aber in der Seele die Alten bleiben. Beide müssen in ihrem neuen Stand die Erfahrung machen, dass sie aufgrund ihrer Sozialisation nicht die Berufe einer Königin bzw. einer bäuerlichen Hausfrau ausüben können. Beide sehen sich nach ihrer alten Tätigkeit zurück. Dies gibt der Fee die Möglichkeit, den Tausch rückgängig zu machen. Um die Erfahrung aus dem anderen sozialen Umfeld bereichert, finden sich beide glücklich in ihrem Stand. Das Drama soll nach einem Märchen bearbeitet worden sein. Eine epische Vorlage konnte bisher nicht ermittelt werden. Allein die märchenhaften Momente können aber als beliebte Motive der Volkserzählungen identifiziert werden. Marketing eines kulturellen Phänomens, die Erfindung des Weihnachtsmärchens. Drittens. Da, wie gesagt, die Spielzeit um Weihnachten zuvor stets eine erhebliche Rücknahme des Zuschauerinteresses gekennzeichnet war, man hat gebastelt und gebacken und sich vorbereitet mit Geschichten, mit Liedern und vielerlei Überlegungen, wie man das Weihnachtsfest zu gestalten denkt. Damals war die Zeit übrigens vor dem 24. Dezember die Fastenzeit gewesen der Christen und erst danach wurde zugeschlagen. Also, das gehört dazu, wenn man feststellt, dass es eine erhebliche Rücknahme des Zuschauerinteresses gab und eben mit dem Weihnachtsmärchen die Möglichkeit zusätzlicher Einnahmen, denn die Kindervorstellungen wurden zunächst probeweise dann regelmäßig angesetzt. Ihre Einführung unterstand von Anbeginn den ökonomischen Interessen der Theaterdirektion. In der sich insbesondere in den Großstädten verschärfenden Konkurrenzsituation sollen die Kindervorstellungen, die mit Risiken verbundenen Abendvorstellungen durch ihren Einspielerfolg mit sanieren. Ihre Übernahme erschien als Garant eines vollen Hauses und einer langen Aufführungsserie, die über die Amortisation der Produktionskosten Profit ermöglicht. Greifbarer als bei der Weihnachtskomödie wird der Zusammenhang von Spielpraxis der Kindervorstellungen und ökonomischem Aspekt in den theatralischen Produktionen, die neben und nach Görner entstehen. Denn wenn seine Stücke auch auf den Spielplatz fast aller deutschen Bühnen zu finden sind, reicht das Korpus der ca. 30 Weihnachtskomödien nicht aus, um den Bedarf der ca. 600 Theater zu decken. Als Vater des Weihnachtsmärchens erschließt Görner eine Marktlücke, der eine Vielzahl von Epigonen folgen. Noch ein Beispiel. In der Weihnachtskomödie mit Gesang und Tanz, Aschenbrödel oder der gläserne Pantoffel verarbeitet Görner ein Feenmärchen als stoffliche Grundlage. Der Nebentitel selbst indiziert, dass er seiner Bearbeitung primär nicht das Aschenputtel der Brüder Grimm zugrunde legt, sondern die Fassung von Charles Perrault. Ihre Eigenschaft als Feenmärchen ermöglicht es der Weihnachtskomödie, das komisch-theatralische Spielprinzip anzuwenden. Und deren dramaturgischen und theatralischen Möglichkeiten verarbeitet Görner schließlich auf publikumswirksame Weise. Görner selbst inszeniert am Thalia-Theater sein Stück gleich dreimal. Jemals kurz darauf erschien ein revidiertes Textbuch, das die Erfahrungen seiner Regietätigkeit festhält. Dabei erreichte Aschenputtel überdurchschnittliche Aufführungsziffern. Seine Publikumswirksamkeit bewies es nicht allein in Hamburg, sondern es wurde zu den meistgespielten Weihnachtskomödien auf den Bühnen des Deutschen Reichs bis ins 20. Jahrhundert hinein. Von einem Standpunkt aus, der von der reinen Transposition des deutschen Volksmärchens seinen Ausgang nahm, erschien Görner als einer, ich zitiere, der gemeingefährlichsten Schädlinge des deutschen dramatischen Schrifttums. Zitat Ende. Der Kritiker Ernst Leopold Stahl belegt seine Aussage an einer Szene des Aschenbrödel. Im siebten Auftritt des fünften Bildes, der gläserne Pantoffel, treibt Görner die Tendenz, die Theatralisierung in grotesken Bildern gipfeln zu lassen, auf einen Höhepunkt. Auf der Flucht Aschenbrödels nach dem zweiten Ballbesuch lässt Syphax, der Diener der Fee Walpurgia, eine Brücke einstürzen, um eine weitere Verfolgung zu verunmöglichen. In der Szenenanweisung, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, beschreibt Görner die Vorgänge im Detail. Zitat: Syphax, der, so wie er jenseits der Brücke ist, sie einstürzen lässt, erscheint unmittelbar hinter dem Prinzen. Die Hofherren, der Minister Hofmarschall, Damen, Pagen, der Baron, Sibylla und so weiter kommen, sowie die Brücke einstürzt, von Recht aus dem Schlosse mit dem Ruf, ihr nach. Sie wollen über die Brücke eilen und fallen einer nach dem anderen ins Wasser. Das ganze Wasser ist bis zum Schluss mit Schwimmenden belebt, während Aschenbrödel im Vordergrund von links nach rechts über die Bühne eilt, dort in der Mitte der Bühne den Pantoffel verliert, der von dem ihr nacheilenden Prinzen gefunden wird. Sehr belebtes Tableau, bis zum Schluss nach Anordnung. Aschenbrödel erscheint bei der Flucht in ihrem grauen Kittel, nachdem sie vorher eben ein glänzendes Kleid getragen hat. Und auf der Stelle, wo Aschenbrödel bei der Flucht scheinbar ihren Pantoffel verliert, muss schon der gläserne Pantoffel liegen, der aus dem Geißlerschen Glasröhren gebildet ist und mit dem großen rumburschen Apparat, der unter dem Podium steht, in Verbindung gebracht wurde. Erst wenn der Prinz ihn aufgenommen und in die Höhe hält, leuchtet er, indem der Induktionsapparat in Bewegung gesetzt wird. Zitat Ende dieser Regieanweisung. Und Sie sehen, die Erfindung der Bühnentechnik hat viel mit dem Weihnachtsmärchen zu tun, denn die haben noch ganz andere Dinge ins Theater eingebaut. Die Aktionen werden natürlich von keiner Vorlage gedeckt. Sie demonstrieren allein die Möglichkeiten eben jener Bühnentechnik, die mit der Verwandlung der Bühne in ein Schwimmbad einen äußerst publikumswirksamen Effekt erreicht. In der Loslösung von ihren Vorlagen verdeutlicht die Szene die dem komisch-theatralischen Spielprinzip innewohnende Tendenz zur Verselbstständigung ihrer artistischen Mittel immer mehr diente der Märchenrahmen nur noch als Gestell für szenische Imposanz. So verlor selber der stark umgearbeitete Märchenstoff vom Aschenbrödel in der ersten Fassung die dialogisch konstruierte Handlung in der 10 Jahre späteren Inszenierung. Einzig eine Scheinwelt wird aufgeführt, szenische Aktionen beherrschen das Geschehene und die Figuren selbst sind nur noch Bestandteile der Dekoration. Görner ist bis ins Detail den französischen Salon- und Bühnenbildern verpflichtet, lehnt sich an die großen Feerien an und setzt auf die Opulenz der szenischen Mittel. Stillmittel bleiben noch die ironische Komik der Hofwelt, eine infantile Skurrilität der Namen und der parodistische Einsatz von bekannten Theaterfiguren. So wurde die Ästhetik durch die Verkäuflichkeit bestimmt. Auch weil 1869 das Gesetz für die Gewerbefreiheit in Kraft trat und Investoren ihr Kapital in die Unterhaltungsindustrie fließen ließen. Wir reden über das 19. Jahrhundert, was viele Neugründungen von Theater zufolge hatte. Diese mussten Kulinarisches für ihr Publikum bieten und bedienten sich der aufwendigen und optisch attraktiven Görnerschen Weihnachtsmärchen. An deutschen Stadttheatern entwickelte sich eine Bearbeitungspraxis, in der unter anderem auch die artistischen Mittel der Märchenballette dominieren. Ob das was mit dem jeweiligen Inhalt und der Geschichte zu tun hat, war völlig egal. Ein Märchenballett gehörte dazu. In einer zeitgenössischen Kritik werden die dramatischen Bearbeitungsprinzipien deutlich herausgestellt. Sie ist zugleich ein frühes Dokument der prinzipiellen Kritik an Kindervorstellung. Schon 5 Jahre nach der Entstehung der Weihnachtskomödie ist dem Korrespondent vom 3.12.1872 zu lesen, ich zitiere: Mit den Weihnachtsmärchen ist man im Stadttheater neuerdings auf Abwege geraten. Wenn anfänglich das Hauptgewicht darauf gelegt wurde, ein dem kindlichen Verständnis angepasstes Stück vorzuführen und diesem Stück nur so viel an äußerer Ausstattung hinzuzufügen, wie nötig schien, um es auch dem erwachsenen Publikum genießbar zu machen, hat man von Jahr zu Jahr auf die äußere Ausstattung mehr Gewicht gelegt, diesem Publikum durch Balletteinlagen größere Konzessionen gemacht. So ist man denn geradezu dahin gekommen, dass man Dekorationen und Maschinen von den größten Denkern in diesem Fach bezieht, von den Geschwistern Wallach Kostüme dazu dichten lässt und endlich einen Buchmachermeister damit beauftragt, ein Stück dazu zusammenzuleimen. So werden die Weihnachtsmärchen blendend und glänzend genug, aber ihren eigentlichen Zweck, den Kindern zu harmloser Ergötzung zu dienen, verfehlen sie mehr und mehr. Zitat Ende. Und viertens, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Schonraum Pädagogik für eine heile Welt. Karl August Görners Marketingmodell hat Folgen für die Theaterlandschaft. Das Weihnachtsmärchen wird zur Tradition. 1905 schreibt Matthew Barry Peter Pan, 1907 Richard Demel Fitze Butze, 1912 Gerd von Bassewitz Peterchens Mondfahrt. Alle drei Geschichten bauen sich nach dem gleichen Schema auf. Kinder werden zu Bett gebracht, sie schlafen ein, werden von Traumprojektionen mit ins All genommen und nach einer Reihe von Abenteuern, in denen ein böser Erwachsener, also Captain Hook, Rapunzel und der Mondmann, überwunden werden müssen, erwachen sie wieder in ihrem Zimmer. Eingebunden in eine Rahmenhandlung, in der bürgerliche Alltäglichkeit vorgeführt wird, entwickelt sich das Spiel als Traum, in dem sich die Kinder eine eigene Welt schaffen. Die Sphäre des Traums kann sich mit ihren Wunscherfüllungen daher beliebig auffüllen und beleben, wie sich in den unterschiedlichen Spielräumen und Figurationen der Abenteuerhandlungen zeigt, die ein einziges Arsenal von Topoi kindspezifischer Kultur versammeln. Als Reproduktion vorgegebener Kindertümlichkeit, das heißt als Neuverwertung kindspezifischer Produkte. Ihre Traumbilder setzen sich aus den Motiven und Elementen der Indianer, Abenteuer und der exotischen Romane, der Märchen und der Bilderbücher zusammen. Die sogenannte Schonraumpädagogik versucht, die Kinder möglichst lange davor zu bewahren, der Schlechtigkeit der Welt zu begegnen. Andererseits aber lässt sich das Böse nicht leugnen, sodass die Kinder auf die erste Begegnung vorbereitet werden müssen. Diese Funktion übernimmt die metaphysische Figur des schwarzen Mannes. Wir befinden uns in einer Zeit, der Kolonialismus zur Staatspolitik gehört, nur zur Erinnerung. Der wiederum als Erfindung der Eltern zur Welterklärung die Ängste der Kinder auf sich zieht. Auch in den Traumabenteuerspielen fehlt die Figur nicht. Der Kampf der Kinder gegen das Böse steht im Mittelpunkt der Traumarbeit, wobei zugleich die Erwachsenen dämonisiert werden. Das Böse kommt nur von den Erwachsenen, die von den von Natur aus guten Kindern besiegt werden. In den Traumhandlungen richtet sich eine in sich abgeschlossene Kinderwelt ein, in ihr handeln keine Erwachsene, sondern allein Traumprojektionen von Figuren der kinderspezifischen Kultur. In den einzelnen Stücken nimmt die Auseinandersetzung mit dem Bösen unterschiedliche Formen an. Bassewitz entwirft in der Gestalt des Mondmannes ein Monstrum vom schwarzen Mann, in den alle gesellschaftlichen Vorurteile eingehen. Schon sein Auftreten wird dämonisiert. Ich zitiere ganz kurz aus dem Text: Völlig schwarzer Himmel, gespenstig fahlblaues Licht. Der Mondmann, ein schwarzer, wüst aussehender Mann, läuft mit einer Axt in der Hand und einem Bündel Knüppeln herum. Damit versammelt von Bassewitz alle Insignien des Kinderschrecks, der als Popanz demonstriert werden muss. Aber bevor er mit ewiger Blendung bestraft wird, darf er sich austoben, der Mondmann, damit die Strafe im richtigen Licht erscheint. Denn als Außenseiter stempelt ihn Bassewitz zum Freiwild. Für einen Waldfrevel auf ewig verbannt, eine Strafe, die in keinem Verhältnis zum Vergehen steht, staut sich berechtigt der Hass im Mondmann auf. Ich zitiere aus dem Text für den Mondmann. Verflucht sei die Welt, verflucht sei die Zeit, verflucht meine ewige Einsamkeit. Dort in der Tiefe, dort liegt die Erde, die ich nie wieder betreten werde. Verdammt sollen alle Menschen sein, Pest, Hunger und Tod in ihr blasses Gebein. Ich hasse dieses Menschengezücht, das da glücklich im Lichte an der Sonne kriecht.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
Nicht gerade ein ganz besonders großer Sympathieträger, dieser Mondmann aus Peterchens Mondfahrt. Weiter ausgeführt wird das in dem Filmausschnitt, den Wolfgang Schneider, Kulturpolitikprofessor an der Universität Hildesheim, an dieser Stelle einspielt, aus einer Verfilmung der 50er Jahre. Der hasserfüllte Mondmann nimmt Peterchen und Anneliese zuerst alle Dinge, die sie lieben. Äpfel, Lebkuchen, dann Peterchens Ampelmann und dann Annelieses Puppe. Und dann will er die Kinder selbst verschlingen. Sehr, sehr gruselig das Ganze. Und Schneider kommentiert diese Szene so.
Wir mussten wegen der jugendgefährdenden weiteren Bilder das jetzt abbrechen, um hier keine Unruhe in den Saal zu bekommen. Aber Sie müssen sich das natürlich auf der Bühne mit 600, 700 Kindern im Zuschauerraum vorstellen. Sie könnten es sich auch vorstellen, zum Beispiel am Städtischen Theater in München, wo ein Mario Adorf seine erste Rolle spielte, eben als jener Mondmann in der Regie von niemand anderem als August Everding, der da auch in den 50er Jahren zum ersten Mal durfte. Und es ist im Grunde genommen dadurch auch ziemlich klar, dass diese Produktion, die ich selbst im Stadttheater Mainz zweimal mit meiner Großmutter gesehen habe, dass die in den 60ern bis in die 70er Jahre hinein gewissermaßen ein wichtiger Teil des Repertoires und des Spielplans war und eben sich auch kein Schauspieler zu schade eben hier sich einsetzen zu lassen. Als Spielfigur wird der Mondmann zum Bösen an sich abgestempelt. Da er aus Armut zum Holzdieb wird, stellt er sich außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. In der spezifischen Kausalkette enthüllt sich, dass mit der Angst vor dem Bösen zugleich eine vor der Armut, vor dem Außenseiter und dem Proletarier gemeint ist. Und das ist besonders perfide, denn deren Existenz eine latente Bedrohung für das Bürgertum darstellte. Im Verhältnis zu den didaktischen Weihnachtsmärchen des 19. Jahrhunderts stellt Peterchens Mondfahrt im 20. Jahrhundert eher ein harmloses Vergnügen doch dar, sofern man Kindertümlichkeit nicht generell als Respektlosigkeit gegenüber der Würde des jungen Menschen verurteilt. In seiner Fantasieproduktion und dem komisch-theatralischen Spielprinzip entfaltet es allerdings dergleichen ein kompensatorisches Potenzial, da es mit seinen Bildern die Lebenspraxis des Kindes nicht erweitert, sondern in einer heilen Welt verharrt. Dieser Beginn des von Ellen Key ausgerufenen Jahrhunderts des Kindes verheißt nichts Gutes. Erlauben Sie mir einen ganz kurzen Exkurs. Einen Exkurs zu dem, was vielleicht bisher zu kurz gekommen ist, nämlich wie viel Weihnachten war denn nun im Weihnachtsmärchen? Das kann ich beantworten anhand dieses Exkurses zum Weihnachtslied im Weihnachtsmärchen. Deutschen Weihnachtslieder kann man viel nachsagen, nicht aber, dass sie besonders große Fröhlichkeit verbreiten. Selbst wenn sie genau dies vorgeben, wie zum Beispiel O du Fröhliche, man singt in den Kirchenstühlen geradezu dahin. Sie sind bei zumeist gemächlichem Tempo eher gemütvoll, besinnlich und auf die christlichen Wurzeln dieses Festes gestimmt als auf Unterhaltung. Kein Wunder, dass sich Radiostationen in der verlängerten Vorweihnachtszeit, die ja heute eigentlich schon unmittelbar nach Ende des Sommerschlussverkaufs einsetzt und meistens bis Ostern geht, bevorzugt aus dem ganz anders klingenden Repertoire angloamerikanischer Weihnachtsbeschallung bedienen, Jingle Bells, Let It Snow, Rudolph the Red-Nosed, Reindeer, Winter, Wonderland und, so wie ich das morgen machen werde, Driving Home for Christmas. Aber es gibt auch gute Laune, verbreitende Weihnachtslieder aus Deutschland. Eines davon stammt aus der Feder des 1882 in Berlin geborenen Sängers, Musikers, Dichters und Schlagerkomponisten Wilhelm Lindemann und hieß bei seinem Erscheinen zunächst »Der Weihnachtsmann kommt«. Wesentlich bekannter ist es dann aber unter seiner ersten Verszeile »Eine Mu, eine Mäh« geworden, wobei sie dieser Titel gelegentlich noch durch den Wortlaut der zweiten Zeile »Eine Täterätä« gänzt wird. Es entstand genau vor 100 Jahren an Weihnachten 1914 und das, glaube ich, hat in diesem Jahr außer an dieser Universität in Hildesheim bisher noch niemand festgestellt. Vielleicht ist es auch nicht so bedeutsam, aber als Zugabe ist dieses Lied nachweislich gespielt worden am Städtischen Theater in Berlin, in Köln und am Stadttheater Mainz 1914. Das hat einfach damit was zu tun. Er hat noch andere Lieder getextet, die will ich aber jetzt außen vor lassen, sonst beginnt der ganze Saal zu schunkeln. Zum Beispiel stammt aus der Feder von Wilhelm Lindemann, »Trink, Brüderlein, trink«. Vielleicht können wir das dann vertagen, bis sie dann wieder auf dem Weihnachtsmarkt sind. Lindemanns Weihnachtslied lehnt sich thematisch und atmosphärisch an den älteren Weihnachtsklassiker »Morgenkinder wird's was geben« an, dessen Wurzeln schon für das 18. Jahrhundert belegt sind. Wie dieses Vorläuferlied greift eine Mu, eine Mäh, die Vorfreude der Kinder auf die Weihnachtsbescherung auf und malt konkret aus, was denn der Weihnachtsmann alles bringen kann. Die erhofften Geschenke des Weihnachtsmannes werden onomatopoetisch charakterisiert, womit mehrere Ziele zugleich erreicht werden. Die lautmalerischen Bezeichnungen bewegen sich auf der Ebene einer sogenannten Kleinkindersprache, wobei die Perspektive auf das erwartete Bescherungserlebnis entsprechend konkretisiert wird und eine analoge emotionale Verortung des Geschehens erfolgt. Erwachsene wie ältere Kinder können in dieser Situation zwei unterschiedliche Haltungen einnehmen und ich bereite sie vor, weil sie werden gleich dieses Weihnachtslied hören. Erwachsene wie ältere Kinder können in dieser Situation zwei unterschiedliche Haltungen einnehmen, die aber beide mit Lustgewinn verbunden sind. Zum einen wäre es möglich, den Refrain-Text als komisch zu betrachten. Naja, und sich damit von der Sprach- und Gefühlswelt von Kleinkindern zu distanzieren. Zu anderen aber könnte man sich bewusst darauf einlassen, wobei unter Umständen eine eigene frühe Weihnachtserlebnisse kognitiv und emotional erinnert werden könnten. Abstrakt formuliert würde ich hier von einem Angebot des Liedes zur komischen Distanzierung und/oder lustvollen Regression sprechen, das älteren Rezipienten unterbreitet wird. Literaturgeschichtliche Bezüge zum zeitgenössischen Werk, zum Beispiel von Joachim Ringelnatz, drängen sich aber auch auf. Es ist mir eine besondere Ehre, Ihnen heute vorzuspielen. Eine Schellackplatte aus dem Jahre 1934 mit einer Version von Wilhelm Lindemann, die in den Berliner Ufa-Studios produziert wurde. Sie hören mit gemischtem Chor und Orchesterbegleitung das kleine symphonische Orchester der Stadt Berlin. Wie das nun mal so ist, das war auch schon wieder 20 Jahre später. Und es ist eine Zeit, in der durchaus Militärmärsche zum täglichen Rundfunkprogramm gehörte.
Und so klingt sie dann auch, die Aufnahme von Lindemanns »Eine Mu, eine Mäh«, die Schneider an dieser Stelle einspielt. Ziemlich zackig, diese Aufnahme aus dem Jahr 1934 auf Schellack. Allerdings war die Qualität so mau, dass ich das hier nicht wiedergeben kann und erzähle euch deshalb, 2 Minuten lang ist das Lied, also knapp 2 Minuten lang, und dann geht die Melodie nochmal für ein paar Sekunden in »O du Fröhliche« über. Und damit zurück zu Wolfgang Schneiders Weihnachtsvorlesung mit dem schon ganz schön speziellen Titel »Eine Mu, eine Mäh, seit 100 Jahren Täterätätä«, das Weihnachtsmärchen als Phänomen zwischen Kultur und Politik.
Das als ein Beispiel, auch als akustisches Beispiel aus einer Zeit, in der in der Tat auch das Weihnachtsmärchen eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich komme zum letzten Kapitel, Nummer 5. Nur eins war schade, dass ich dieses Stück nicht als Kind erleben durfte. Vom Weihnachtsmärchen zum Kinderstück zur Weihnachtszeit. Weihnachten 2014. Die Stadt- und Staatstheater in Deutschland spielen noch immer Peterchens Mondfahrt. In Stendal, in Rudolstadt, in Detmold, in Baden-Baden, in Paderborn und so weiter und so fort. In sage und schreiben 3 Dutzend Opernhäuser ist Engelbert Humperdings Hänsel und Gretel zu sehen und zu hören. Uraufführung war 1893 am Hoftheater Weimar. Die Staatsoper Hannover rühmt sich seiner Inszenierung, die seit 50 Jahren auf dem Spielplan der mit 55 Millionen Euro jährlichen Steuergeldern öffentlich finanziert wird. Regisseur und Bühnenbildner sind längst verstorben, doch die Märchenoper lebt als Gegenentwurf zur modernen Gesellschaft. Schon 1964 war im Programmheft zu lesen, ich zitiere, man muss an die Hexe glauben, sonst jubelt das Herz nicht, wenn sie im Backofen verschwindet und Gretel die Tür zuschlägt. Man muss glauben können an die Wundergestalter von Mythos und Märchen. Zitat Ende. Unabhängig davon, ob es besonders pietätvoll erscheint, nach Auschwitz die Verbrennung von Menschen auf der Bühne darzustellen, stellen sich 2 Fragen. Was ist der Anspruch der Künstler und was ist die Erwartung eines Publikums? Weihnachten 2014. Fast alle Theater im Deutschen Bühnenverein setzen auf die Spielplanposition das Kinderstück zur Weihnachtszeit. Und alle spielen, wenn nicht Peterchens Mondfahrt oder Hänsel und Gretel oder Peter Pan, übrigens in Frankfurt am Main am Schauspiel, Bearbeitungen von Märchen der Brüder Grimm oder Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur von Tom Sawyer über Pippi Langstrumpf bis zum Räuber Hotzenplotz. Sicherlich handelt es sich um ganz unterschiedliche Inszenierungen. Manche werden sich dramaturgisch bemühen und schauspielerisch anstrengen. Aber sie alle konstituieren letztendlich ein Phänomen, das so recht nicht mit dem künstlerischen Anspruch des ganzjährigen Spielplans zusammengeht. Warum also diese Ausnahme? Das Jahr über werden Aufführungen für Kinder im kleinen Haus gezeigt. Das große Haus wird wegen der großen Nachfrage meist nur vor Weihnachten für ein junges Publikum geöffnet. Bis zu 3-mal am Tag spielen die Ensembles, oft von Oktober bis Februar, mit Besucherzahlen, von denen der Abendspielplan nur träumen kann. 20.000 bis 40.000 Zuschauer werden bedient, weiß die Bühnenstatistik, die Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins aus. Das sind oft bis zu 1/3 des Publikums in einer Spielzeit. Es geht also um Masse und Kasse. Denn auch die Einnahmen der Weihnachtsmärchen tragen durchaus zur Haushaltskonsolidierung der städtischen und Staatsbetriebe bei. Da kommt die Entscheidung der deutschen UNESCO-Kommission gerade recht, die das deutsche Theaterwesen als Weltkulturerbe, als immaterielles Weltkulturerbe anmelden will. So viel Traditionspflege war nie in den zeitgenössischen darstellenden Künsten. Das Phänomen Weihnachtsmärchen ist aber auch ein gesellschaftliches. Trotz 25-jähriger Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen ist noch immer nicht das Recht auf Kunst und Kultur verwirklicht. Kinder sind noch immer im Theater gefährdet. Nicht das künstlerische Erlebnis steht im Mittelpunkt. Meist ist es das Thema, ein Problem, im schlimmsten Falle die Belehrung. Theater für Schüler kann leider immer noch Schule mit anderen Mitteln sein. Kinder wird immer noch Unmündigkeit unterstellt. Sie werden inhaltlich und ästhetisch im Theater nicht überall und jederzeit ernst genommen. Und auch die Theaterkritik trägt zu diesem Verhängnis bei. Manche Kritiken über das Kindertheater gleichen so häufig sozialpädagogischen Kurzreferaten, wobei die Beweisführung auch dadurch gekennzeichnet sein kann, dass der Kritiker sein Testkind oder die Kritikerin ihr Testkind in der Aufführung beobachtet und daraus Schlüsse zieht. Kritiker scheinen sowieso immer genau zu wissen, wie und was Kinder empfinden. Die Kindertheaterkritik wird als Hommage an eine idyllische Kindheit missverstanden. Ich zitiere zum Abschluss meiner Ausführungen wörtlich aus einigen Kindertheaterkritiken der letzten Jahre, die im deutschen Feuilleton erschienen sind. Ich zitiere: Während sich die letzten Schneeflocken in den Haaren langsam auflösten und die Freude über den ersten Schnee der Neugierde auf das Märchentheater wich, versuchten die Lehrer, die hallenden Kinderstimmen im Foyer zu dämpfen und schoben ihre Schüler mit Mühe in 2er Reihen zusammen. Oder: Das, was zu sehen war, war klasse. Schmissige Szenen, spritzige Schauspieler, köstliche Kulissen, kahlauernde Charakteren. Und wie war es mit den Kindern? Saßen sie mit heißen Backen vor der Wunderwelt Theater? Oder: Das Glänzen in ihren Augen kann ihnen auch das sogenannte emanzipatorische Kindertheater nicht nehmen. Ja! Fantasie ist Trumpf. Das augenschmausige Stück erfüllte die sinnliche Erfahrung von Fantasie. Die Kinder konnten zumindest im Kopf ganz ausgelassen sein. Pantomime, Licht, Musik, Geräusche und Requisiten verschmelzen zu einem wunderbaren Ganzen. Alles in allem glänzte die lustige Spielschar um den Regisseur mit Paradenummern. Und auch der Autor ist dem Stück allgegenwärtig, obwohl fraglich ist, ob die Botschaft rüberkommt. Und jetzt kommt der Satz: Nur eines war schade, dass ich dieses Stück nicht als Kind erleben durfte. Kindertheaterkritiken scheinen den erwachsenen Rezensenten zu inspirieren, das Kind in sich wieder zu entdecken. Traumatisierend werden Reminiszenzen an eine heile Welt unverdorbener, weil junger Menschen entwickelt. Rote Bäckchen und glänzende Augen bei den Kindern sind dabei manchmal die einzigen Kriterien zur Beurteilung. Kritiker sind eben auch nur Erwachsene. Und die haben wohl ihre Vorstellungen von den Vorstellungen, die sie für ihre Kinder reklamieren. Kein Kind geht freiwillig ins Theater. Entweder geht es mit der Kita oder der Klasse oder mit Eltern und Verwandten. Mehr als 150 Jahre Weihnachtsmärchengeschichte haben geprägt den romantisierenden Blick auf Kindheit, die kindertümelnde Rezeption von Theater, die vorweihnachtliche Emotion für heile Weltgeschichten. Wie anders lässt es sich erklären, wenn die Theatermacher es mal anders machen wollen? Der Staatstheaterintendant Jürgen Flügge wurde vom bürgerlichen Publikum und einer kleinbürgerlichen Presse in Braunschweig weggemobbt, als er sich erdreistete, auf das Weihnachtsmärchen zu verzichten. In Trier und Erlangen wurden Inszenierungen zum Beispiel als nicht kindgerecht von Eltern, Lehrern und dem Bischof boykottiert. Inszenierungen mit Stücken nach Grimm waren es, aber eben von Friedrich Karl Wächter, einem der bekannteren Cartoonisten, oder Michail Bartenjew, einem international renommierten Dramatiker aus Russland. Und im beschaulichen Hildesheim kam es 1999 zum Eklat. Unter der Intendanz von Martin Kreuzberg gab es in der Vorweihnachtszeit ein holländisches Stück mit viel Musik zu sehen. Das besondere Leben der Hille de Jans spielt im 18. Jahrhundert, erzählt von einem Mädchen, das ein Mord angehängt wird, das im Spinnhaus einsitzt und als Waisenkind von der Tante gedemütigt wird. Als Kind verkleidet heuert sie unter dem Namen Jan Hille auf einem Schiff als Matrose an und schafft eine Karriere als Kapitän. Die Kritik war gewaltig. Das Stück zeige zu viel Gewalt, es sei zu derb. Erst machten die Lehrer durch wüste Beschimpfungen deutlich, was sie von diesem Theater hielten. Hunderte von Eintrittskarten wurden abbestellt, dann gingen anonyme Drohungen ein und zuletzt erhielt der Intendant mehrere Schreiben mit der Botschaft: Das Messer wartet auf dich. In der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung tobt ein Leserbriefkrieg, wo die besinnliche Weihnachtszeit eingeklagt, die Traumwelt im Theater propagiert und das traditionelle Weihnachtsmärchen gefordert wird. Heike Luchmann schreibt am 21.12.1999 über die Verärgerung, über die vorweihnachtliche Einstimmung, die meinem Sohn in diesem Jahr zugemutet wurde. Ein Weihnachtsmärchen mit Mord und Totschlag, in dem das Wort Scheiße zum gängigen Vokabular gehört. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Dem Fernsehen werfen wir ständig Gewaltverherrlichung vor und sehen die Kinder in einer Pflichtveranstaltung der Schule. Originaltext, Elterninfo, Regenbogenschule. Derartigen Müll. Über die Möglichkeit, wahlweise den Unterricht zu besuchen, erfuhr ich erst leider zu spät durch Ihren Zeitungsbericht. Ich habe nun beschlossen, mit meinem Sohn noch ein richtiges Weihnachtsmärchen anzusehen im Theater am EG. Was ein richtiges Weihnachtsmärchen ist, das hat schon Mitte des 19. Jahrhunderts Karl August Görner definiert. Als Geschäftsmann war es ihm nicht zu verübeln, dass er populär, ja populistisch dem Unternehmen diente. Dass er im Obrigkeitsstaat zudem mit schwarzer Pädagogik systemimmanent funktionierte, ist das verwerflichere Übel. In einer Demokratie aber und einer öffentlichen Kulturpolitik erscheint es durchaus geboten, die Aufgaben der darstellenden Künste immer wieder zu überdenken. Was rechtfertigt die durchschnittlich rund 100 Euro, die von den Steuerzahlern jeden Abend in jedem Theater zur Verfügung gestellt werden, also auch heute Abend? Das Weihnachtsmärchen von gestern gehört sicherlich nicht zur künstlerischen Herausforderung. Theaterförderung ist meiner Meinung nach eher eine Risikoprämie. Sie sollte neue Stücke in zeitgenössischen Inszenierungen ermöglichen und insbesondere für Kinder auf großer Bühne mit großem Ensemble große Stoffe verhandeln. Mehr Theater für mehr Menschen, das wäre die kulturpolitische Konsequenz. Ach ja, und ich wünsche Ihnen je nachdem viel Märchen und Theater sowie fröhliche Weihnachten. Dankeschön.
Vom Märchen und vom weihnachtlich gestimmten Kindertheater hin zu knallharten theaterpolitischen Forderungen. Statt Weihnachtstheater von gestern mehr heutige oder mehr heute relevante Stoffe. Hier gefordert von Wolfgang Schneider von der Universität Hildesheim in seiner Vorlesung Eine Mu, eine Mäh. Seit 100 Jahren Täterettetä. Das Weihnachtsmärchen als Phänomen zwischen Kultur und Politik. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. So sehr ich ihm zustimmen möchte, so sehr denke ich aber auch, ach Mensch, auf die Märchenstoffe so ganz verzichten, das will ich aber auch nicht. Klar, die pädagogischen Konzepte dahinter, die sind nicht mehr so ganz 2015, aber ich will ja auch nicht nur 2015 in meinem Leben. Aber womöglich hat er das ja auch gar nicht so radikal aufklärerisch gemeint, unser Redner, denn am Ende wünscht er seinen Studierenden ja auch viel Märchen und das war vielleicht nicht nur ironisch gemeint. Ich wünsche euch morgen völlig unironisch einen schönen dritten Advent, von mir aus auch sehr, sehr gerne mit märchenhaften Elementen. Katja Weber sagt für heute Tschüss, bis bald hoffentlich.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.